20. Ich möchte euch die Verse 7 und 8 lesen. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und zwar, wir haben ja jetzt hier schlagartig, in Kapitel 21 setzt die letzte Erscheinungsform des Reiches Gottes ein, der Himmel. Das, was wir unter Ewigkeit verstehen. Wenn wir vom Himmel reden, dann muss man ganz nüchtern sein. Wenn ein Mensch heute stirbt, kommt er nicht in den Himmel, sondern in den Vorhimmel. Das ist die Endstufe des Himmels. Das ist der ewige Zustand der Gläubigen. Und von dem redet die Bibel. Sie sagt ihr, dass man neue Himmel, neue Erde hat, neue Jerusalem. Wir sehen die Braut des Lammes. Wir sehen alles, was Gott hier getan hat. Und was jetzt letztendlich Realität wird, was eine Verheißung da war. Und gleichzeitig sagt hier Gott, dass das Wasser des Lebens fließen wird und dass es umsonst genommen werden kann. Und jetzt sagt er nochmal, in den Himmel kommt, beziehungsweise das Wasser des Lebens kann in dieser Art und Weise nehmen, wer überwindet. Der wird dieses alles ererben, Ewigkeit. Das heißt, es geht darum, letztendlich das alles zu bekommen. In Konsequenz. Er sagt, der überwindet, der wird es kriegen. Nicht, wer landläufig gläubig ist, sondern wer überwindet. Das ist eine ganz klare Aussage. Und er sagt, der wird das alles erben. Und gleichzeitig stellt er gegenüber und sagt, aber es wird eine Gruppe geben, die nicht überwindet. Es wird Menschen geben, die nicht aus der Sünde rausgehen. Das ist einer der drei, eigentlich sind es vier große Sündekataloge der Bibel. Der erste ist Römer 1,18. Der zweite ist 1. Korinther 6,9. Der dritte ist das hier, Offenbarung 21,8. Und der letzte ist Offenbarung 22,15. Das sind vier große Sündenkataloge, wo die Bibel nochmals eindeutig warnt und auch nochmal zeigt, dass der Hauptfeind des Menschen seine eigene Sünde ist und dass die den Menschen ins Verderben, ins Elend, in die Hölle, in Feuersee bringt. Und er sagt, gegenüber steht eine Gruppe, die nennt er Überwinder. Das sind die Gläubigen, die die Erlösung angenommen haben und die dann auch überwindet bis zum Ende. Und was das bedeutet, das ist etwas, was vor allem mit der Endzeit eine riesige Bedeutung hat. Nämlich alle Sendschreiber gehen davon aus, am Schluss, dass der echt ist und um den Gott letztendlich geht, dass der überwindet. Darum heißt es immer am Schluss von den Sendschreibern, wer überwindet. Also müssen wir gucken, was Überwinder heißt. Er sagt hier nochmal ganz klar, wer oder Umkehrschluss nur der überwindet, wird das alles ererben. Das Wort überwinden, das ist ein altdeutsches Wort, das gibt es heute nicht mehr. Im deutschen Sprachgebrauch ist das Wort verschwunden. Und zwar, das Wort heißt Nikao. Und eigentlich ist das ein Wort, das kommt von dem Wort Sieg her. Das heißt eigentlich gar nicht überwinden, sondern das heißt in Wirklichkeit, wer siegt. Und wer siegt, muss sich immer Kampf befinden. Nur wo ein Kampf ist, gibt es einen Sieger. Also hier ist ganz klar, es geht um einen Sieg. Siegen, den Sieg davontragen, den Prozess gewinnen. Damals schaut der Gedanke des Prozesses, das heißt die Verklagung des Teufels, wird überwunden. Das heißt, da geht schon in die Rechtfertigung hinein. Überlegen sein, den Vorzug haben, gesiegt haben, Sieger sein. Dann kann es bedeuten, besiegen, überwinden, übertreffen, überbieten. Es geht immer darum, ich behalte die Oberhand. Der Gedanke ist ganz stark drin. Ich behalte die Oberhand, das heißt, ich gehe nicht unter. Letztendlich gewinne ich bei der Sache. Ich bleibe als Sieger am Schluss stehen, wenn alles andere zu Boden gegangen ist. Und dann gibt es das Wort nochmals mit Hyper davor. Hyper ist immer das Über, das Höher. Und das ist das, wo Paulus dann sagt, in dem allem überwinden wir weit. Da steht das Wort Hypernikao. Also bin ich ein Überüberwinder. Wenn jetzt die Bibel ganz nüchtern anguckt, der Herr Jesus redet in den Sendschreiben vom Überwinder, hier heißt es ganz klar, wer das letztendlich alles erobern will, die Ewigkeit, der Himmel, der muss überwinden. Also ich überwinde, ich sage mal, mit das Wichtigste, was ein Gläubiger lernen muss, vor allem in der Endzeit. Das heißt, es geht nicht darum, ein bisschen gläubig zu sein, es geht nicht darum, ein bisschen fromm zu sein, sondern wir müssen letztendlich Sieg haben. Es ist ja nicht normal, dass ein Gläubiger jahrelang in der Sünde stecken bleibt, sondern irgendwann muss der Sieg kommen. Das ist der Normalzustand. Gott will Überwinder. Er will Menschen, die siegen. Aber ich habe festgestellt, auch geistlich, es ist manchmal gar nicht leicht, überhaupt herauszubekommen von der Bibel her, wo ist überhaupt der Krieg. Wir dürfen etwas nie vergessen. Wir haben einen Gegner, der Teufel, der uns dauernd anlügt. Der uns dauernd andere Kampffelder zeigt. Der dauernd uns in andere Ebenen reinzieht, zum Beispiel, wo er uns dann beleidigt macht, wo er uns dann neidisch macht, wo er uns dann empfindlich macht. Kampffelder, wo gar kein Krieg ist. Der Krieg ist in Wirklichkeit eine andere Ecke. Und das, was ich jetzt versuche aufzuzeigen mit diesem Wort überwinde, das ist das, wenn der Jesus sagt, wer überwindet, damit meint er, wer den Krieg gewinnt. Aber jetzt müssen wir gucken, im ganzen Neuen Testament, wo ist er denn? Wir müssen jetzt die Felder rausarbeiten, wo ist denn die Erfordernis zu siegen? Das heißt, wo ist Krieg? Und das sagen wir relativ schnell. Es beginnt, ich habe es also sortiert, es beginnt in Johannes 16, 33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Es beginnt praktisch mit einer Mitteilung, wo die Schrift ganz einfach sagt, der Herr Jesus selber hat als der Sohn Gottes, als der Mensch, der keine Sünde hatte, hat er diese Welt als Ganzes überwunden. Das heißt, es geht letztendlich um unser Dasein, dass ich in dieser Welt als Sieger am Schluss übrig bleibe, geistlich, um das geht's. Wenn man dann Römer 12, 21 anguckt, dann immer im Hinterkopf unserer Offenbarungsstelle, wer überwindet. Dann sagt hier die Heilige Schrift. Und zwar, ich denke, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, den man so ein bisschen leicht nimmt, weil es ist keine so besondere Bibelstelle. Aber dort heißt es, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Das heißt, dieser Kampf ist in Wirklichkeit ein Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse. Das heißt, ich als Mensch stehe immer zwischen den zwei, zwischen Gut und Böse stehe ich zwischendrin. Und der Teufel, seine ganzen Machenschaften, die können noch so fromm sein, die zielen darauf, dass ich vom Böse befleckt werde. Und die zielen darauf, dass ich das Gute nicht tue. Und in dem Spannungsfeld stehe ich als Gläubiger zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott und dem Teufel. Und da werde ich hin und her gerissen. Und das geht. Und jetzt sagt Paulus, du musst das Böse überwinden. Du musst siegen. Du musst gucken, dass das Böse dich nicht kriegt, sondern dass du das Gute tust. Wissen, jetzt gehe ich ins Geschäft. Jetzt geht jemand in die Schule. Es geht jemand in den Alltag. Du gehst ja nicht in den Alltag, in dem du dauernd guckst, wo ist Böse, wo ist das Gute. Und da kommt jetzt etwas. Der Alltag überrollt uns manchmal. Man muss aufpassen, dass man geöffnete Augen hat, zu sehen, wo ist Böse und wo ist Gute. Ganz dasselbe sind wir in der Weltpolitik, so die Achse des Bösen. Wer sind die Gute, wer sind die Bösen? Und die Bibel ist da ganz klar, indem sie sagt, wer sind die Guten, wer sind die Bösen. Jetzt geht die Bibel einfach hin und sagt was dem Menschen gar nicht schmeckt, sagt der Jesus eindeutig, gut allein ist Gott. Das ist, was vom Menschen kommt, taugt alles nichts. Und sagt, gut ist nur Gott. Also geht es darum, gut, Gott, böse, der Teufel und der Mensch. Es geht darum, der Wille Gottes zu tun, das Göttliche zu tun. Wenn wir jetzt in 1. Johannesbrief reingehen, ist ein ganz wichtiger Brief bezüglich dieser Thematik. 1. Johannes 2, 13. Und zwar heißt es hier, ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, das ist das ich sage mal, die moderne Übersetzung für Jünglinge, also Jünglinge sind junge Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Jetzt wird er konkret. Am Anfang ging es nur darum, gut, böse, und jetzt sagt er plötzlich, das Böse kommt von dem Bösen. Es geht also darum, ganz gezielt praktisch gegen den Teufel und seine Machenschaften zu siegen. Und das ist auch der Kampf der Offenbarung. Es geht darum, was der Teufel anzettelt, was der Teufel Böses tut, dass man da letztendlich sieht. Und jetzt sagt er hier, ihr jungen Männer, ihr habt den Bösen überwunden. Wenn man dann Vers 14 dazu liest, ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Fakten, jetzt erklärt er wie. Jetzt sagt er, weil diese geistliche Stärke, die ja durch die Erlösung da ist, bei euch Realität geworden ist, weil sie wirklich gewirkt hat und ihr gleichzeitig im Wort Gottes geblieben seid, habt ihr überwunden. Tatsache. Das heißt, durch das, was Gott mir gegeben hat im Opfer, durch diese Stärke und durch das Bleiben im Wort Gottes, werde ich überwinden. Schon mal Tatsache. Also muss ich lernen, mit dem umzugehen, was der Herr in mich hineingelegt hat. Eine Geisteskraft, auch an letztendlich Erkenntnis vom Wort Gottes her, wie man das anwendet. 1. Johannes 4,4. Ist interessant, wie ausgerechnet der sanftmütige Lieblingsjünger Jesu dauernd von diesem Kampf redet. Auch der die Offenbarung schreibt. Wenn man mal guckt, wo das Wort überwinden vorkommt, dann fällt einem natürlich auf. Über 2/3 vom Johannes. Und im Rest der Bibel relativ, sagen wir mal, mager. In der Offenbarung gilt es, am Ende, in der Endzeit, dort muss man überwinden. Dort geht es um alles oder nichts. 1. Johannes 4,4. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der in euch größer ist als der in der Welt. Und jetzt redet er vom Geist des Antichristen. Und jetzt redet er von den Menschen, die vom Geist des Antichristen infiziert sind. Also sagt er hier ganz klar, er sagt, ich zeige mal die Kette, er sagt, es ist ein Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Licht und Finsternis und Teufel und Gott. Es geht darum, nicht nur das Böse, sondern den Bösen, nämlich dem Teufel seine Machenschaften, auszuschalten, das heißt hier zu siegen. Und jetzt geht er nochmal weiter und sagt, es geht auch darum, in der Endzeit diesen antichristlichen Geist auszuschalten. Das heißt, die Menschen auch zu überwinden, die hier vom antichristlichen Geist infiziert sind. Er sagt ausdrücklich, ihr habt diese überwunden oder jene. Also die Menschen, es geht um Menschen. Also man siegt auch über Menschen. Man wird von diesen Menschen nicht, ich sage mal, hereingelegt. Man wird von diesen Menschen nicht beeindruckt, nicht beeinflusst, nicht gefärbt, sondern man gewinnt gegen sie. Sie haben keine Macht über mich. Ich lese euch nachher was vor. Wenn ihr das hört, also mich kann man nicht so gleich erschüttern. Aber wo ich das gelesen habe, das ist mir so schon mal, habe ich Luftprobleme gekriegt. Da brauchst du fast eine Asthma-Spray, wenn das liest, was da steht. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Dämonie oder, ich sage mal, Geistesgestörtheit. Dazwischen gibt es nichts mehr. Ich lese uns nachher vor. Weil ich das gelesen habe, das war auch kein Zufall, dass ich das heute in den Finger gekriegt habe, habe ich gesagt, jetzt geht der Kampf voll auf die Spitze. Jetzt kommen wir auf die Spitze. Jetzt wird's ernst. 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und jetzt kommt das Nächste. Also er sagt jetzt nochmals, er wird immer konkreter. Er sagt, Böses muss überwunden werden, der Böse muss überwunden werden, die Menschen, die vom Bösen mit dem Geist des Antichristen infiziert werden, müssen überwunden werden. Und er sagt, und das Ganze spielt sich ab in der Welt. In unserem Umfeld. Das heißt, ich muss die Welt überwinden. Ich muss mein tägliches Umfeld, dort wo der Mensch lebt, die Welt, ich muss sie überwinden als Prinzip. Und er sagt ganz klar, nur der aus Gott geboren ist, also der Wiedergeborene, kann überhaupt überwinden. Das ist auch der Grund, warum wir keine Frömmigkeit wollen. Wir wollen nicht, dass Menschen nur zu uns kommen. Wir wollen nicht gefüllte Versammlungssäle, sondern wir wollen gefüllte Versammlungssäle A, von Menschen, die wiedergeboren sind, und B, von Menschen, die die Wiedergeburt suchen. Aber unser Ziel ist, dass ein Mensch zum Glauben kommt und wiedergeboren wird. Das ist klar, was nützt ein Saal, wenn die Hälfte unecht ist? Ist mir lieber, der Saal ist nicht ganz voll und dafür sitzen die Echten drin oder die wahren Gottsucher. Ich habe auch nicht sehen, ich bin da ganz völlig mit los. Solche Leute, das stört mich nicht. Aber mir geht es um Qualität, nicht um Quantität. Und das ist das, was Gott will. Er will Echtes. Und er sagt hier ganz klar, nur wer aus Gott geboren ist, wer wiedergeboren ist, kann überhaupt überwinden. Und er sagt, das Ganze wird realisiert beim Wiedergeborenen durch Glaube. Und das ist etwas, was man heute nicht mehr kann. Wisst ihr, wir haben die Krankenversicherung, wir haben die Sozialversicherung, wir haben die Lebensversicherung. Wisst ihr, wir haben alles, was man sich vorstellen kann. Wir werden rundum gesichert. Du kannst gar nicht mehr gucken, wo du nicht gesichert wirst. Und es bewirkt natürlich, dass ein Mensch vom Lebensstil her passiv wird. Er muss sich ja gar nicht wehren. Er muss ja gar nicht kämpfen. Er muss ja gar nicht vertrauen, dass Gott für ihn sorgt. Braucht er doch gar nicht mehr. Ist doch alles gesorgt. Und dadurch verkümmert natürlich in der Endzeit, in der Wohlstandsgesellschaft, diese Fähigkeit, wirklich zu glauben. Die verkümmert, weil ja alles gesorgt ist. Und das ist ein Elend. Er sagt hier ganz klar, das Überwinden geschieht durch Glaube. Und das können wir nicht mehr. Und darum geht der Kampf auch beim Überwinden um den biblischen Glaube. Dass man wieder glaubt, dass Gott eingreift. Dass man wieder das Herz erhebt und erwartet, dass Gott etwas tut. Dass man lernt, im Wille Gottes zu beten. Dass man lernt, Gebetserhörungen zu haben. Der Arm Gottes durch Glaube zu bewegen. Und das ist was, wo man oft nicht, ich sage es einmal vorsichtig, nicht kann. Gut. Wenn man weitergeht. Er sagt hier ganz klar, die Voraussetzung ist letztendlich, dass man wiedergeboren ist. Jetzt gibt es einen Katalog in Römer 8, 33 bis 39. Dort ist ein Katalog. Ich habe ihn einfach mal runtergeschrieben. Und das ist genau der Punkt, wo wir kämpfen müssen. Weil wenn ihr dann einmal seht, sind immerhin, man höre und staune, wie viele Punkte? 18. 6 plus 6 plus 6. 2. Timotheus 3. Das Merkmal des Endzeitmenschen. 18. 6 plus 6 plus 6. Das heißt, es geht hier letztendlich um den Angriff des Teufels. Wenn man Römer 8, 33 liest, ich lese jetzt einfach mal runter, was hier Paulus uns sagt. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit, sind wir Hyperüberwinder, das ist hier das Wort, durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, da steht eigentlich eher Kräfte als Gewalten, Kräfte sind es, dann Kräfte gemeint. Kräfte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder hohes noch tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn man das so liest, denkt man gar nicht, dass ein Katalog ist. Ist auch ein Katalog. Ist ein Katalog alles dessen, praktisch was uns angreift und all dessen, wo wir überwinden müssen. Hier ist ganz genau aufgelistet, Paulus sagt, wir sind Hyperüberwinder. Wer überwindet hier bei weitem durch Jesus Christus, wenn wir in ihm bleiben? Aber jetzt kommt der erste Katalog. Jetzt sage ich einfach einmal, das behaupte ich, dass der normale Gläubige sich gar nicht bewusst ist, dass hier wohl ein Kampf tobt. Man verdrängt es. Man lebt sein Leben. Wenn man jetzt anfängt, in 33, dann geht es um Anklage. Und hier ist einer der größten Kampfplätze des Gläubigen. Ich habe festgestellt bei mir, ich weiß nicht, ob ihr gleich strukturiert seid, innerlich, aber ich habe bei mir festgestellt, wann bin ich am ehesten in der Lage, eine Sünde zu begehen? Ich habe jetzt schon festgestellt, ich bin gar nicht am gefährdetsten, wenn der Teufel versucht, mein Fleisch aufzustacheln, da bin ich gar nicht. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, sondern ich bin eigentlich am anfälligsten, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, wenn der Teufel mich anklagt, wenn er mich im gewissen Fall klagt und ich habe das noch nicht unter die Füße, dann in der Regel bin ich in dem Zustand relativ leicht bereit, weiter zu sündigen.
Zum Beispiel bin ich dann bin ich zerknirscht, dann bin ich, ich sage mal, innerlich aufgewühlt. Ich kann dann nichts brauchen, wenn ich merke, dass das Ungleichgewicht da ist. Ich muss zuerst diese Verklagung des Teufels wegbringen. Solange das nicht da ist, darf mir der Teufel nur einen Ball zuspielen und ich explodiere sofort. Da bin ich dann gereizt. Sag mal, ein Gedanke, da bin ich nicht kein sehr freundlicher Mensch. Das heißt, einer der Hauptpunkte, wo wir siegen müssen, ist Offenbarung 12, Vers 10, wo es heißt, sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. Bei was nämlich? Den Verkläger der Brüder, der sie Tag und Nacht verklagte vor Gott. Ein Hauptkampfplatz für uns gläubig ist, dass wir ein sauberes Gewissen bewahren. Ist euch das aufgefallen? Timotheusbrief, wo er sagt, um was geht der Kampf? Um das reine Gewissen, ungeheuchelter Glaube und das alles, aber das reine Gewissen vor Gott, dass unser Herz Friede hat. Das ist einer der Hauptkampfplätze. Und man sieht hier, Paulus, wenn man den Katalog sich anguckt, er behandelt das besonders. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht die Nacht drüber gehen lassen, ohne mit Gott in Ordnung zu sein. Das Herz muss zur Ruhe gekommen sein. Das Gewissen muss Friede haben. Das Blut Jesu muss löschen. Wenn ein Gläubiger sich das erlaubt, dass er diese Anklage duldet, dass er es nicht regelt, egal was es ist, dann wird es schwierig. Dann wird er freiwillig. Dann liefert er sich dem Teufel aus und der Schuss kommt. Das Nächste, was hier Paulus sagt, er geht dann in eine andere Ecke rein, er sagt dann Drangsale. Drangsale, das ist dieses Wort Trübsal, Drangsal, Bedrängnis. Man kann es mit alle drei Wörtern übersetzen. Es bedeutet, ich sage es mal so, ich habe als Kind etwas gehasst. Ich war schon in der Schule einer der Kleinsten. Und es gab etwas, das ich gehasst habe, wenn jemand, der stärker war, wie ich, das gemacht hat. Es gibt zwar Mittel, sich relativ leicht zu wehren, aber ich habe es trotzdem gehasst. Und zwar, wenn ein großer kam, habe ich in die Schwitzkaste genommen. Und zwar, ich habe es gehasst, wie hinterher die Ohren gefeuert haben. Das habe ich gehasst wie sonst was. Dann hinterher die Ohren waren wie ein Feuermeer. Es hat wehgetan. Es war ekelhaft. Es war kein richtiger Schmerz, aber es war ekelhaft, wenn der Schwitzkasten kam. Und so müsst ihr euch das Wort vorstellen. Glipsis, das bedeutet Bedrängnis, Druck, Unangenehmes. Es wird, merkt ihr etwas? Die Anklage ist unangenehm, der Druck ist unangenehm. Und jetzt kommen wir schon zu einer ganz wesentlichen, ich sage mal, es ist eigentlich ihr Geheimnis. Ein Geheimnis, was hinter diesen Angriffen steckt, das ist mein Innenleben, mein Seelenleben, wie ich das empfinde, mein Gefühlsleben. Anklage empfinde ich als negativ und ist mir unangenehm. Drangsal empfinde ich als unangenehm. Noch etwas, das Gefühl spielt hier immer mit, da kommt was. Was mir absolut unangenehm ist. Ich will das nicht. Ich wehre mich dagegen. Es nervt mich. Und was oft beim Gläubigen der Fall ist, er wehrt sich gar nicht, weil er es gar nicht so ernst nimmt. Er tut es ab oder es ist ihm unangenehm, er verdrängt es. Aber hier, Drangsal ist genau das gleiche, Trübsal, Druck, Bedrängnis. Wenn ich Druck kriege, der Druck, der kann sein, weil ich zum Beispiel etwas in Ordnung bringen muss vor Gott, nicht will. Das kann Trübsal sein. Trübsal kann auch sein, dass ich tatsächlich konkret Sorge habe oder angegriffen werde oder Probleme habe. Alles fällt unter die Ecke Trübsal. Alles kann diese Trübsal auslösen. Das Nächste. Was Paulus sagt, Angst ist die verschärfte Form all dessen. Wenn dieses Unangenehme echt zu Panik führt, wenn ich echte Angst kriege, dann bin ich schon eine Stufe tiefer. Und ich habe was festgestellt, ob im Geschäftsleben oder im Reich Gottes, beim Sport ist völlig egal, wenn jemand Angst hat, macht er Fehler. Wenn jemand Angst hat, macht er Fehler. Angst. Es gab mal ein Traktat in meiner Jugendzeit, geistlich, das hieß Furcht oder Angst, eine Dienerin Satans. Und so ist es. Ist eine Dienerin des Teufels. Wenn jemand Angst hat, ist er nicht mehr befreit, dann macht er Fehler. Dann kommt Panik, kann er nicht mehr klar denken. Ist typisch. Das heißt, das Nächste, jetzt nicht nur Angst, sondern jetzt geht es weiter, Verfolgung. Das heißt, wenn es mal zur echten Verfolgung kommt, das haben wir im Westen hier relativ harmlos erlebt, bis jetzt. Ich habe einmal eine Morddrohung gekriegt, bis jetzt in meinem Leben. Von einer Katholiken. Aber Verfolgung ist noch ein bisschen anders. Wir wollen gerade eine Stufe tiefer. Aber Verfolgung ist genau wieder, das ist dann reelles Unangenehmes, das ist reelle Bedrohung, macht etwas. Alles, was bis jetzt als Überwindungskampfplatz aufgezeigt wird, ist alles etwas, das von außen auf mich zukommt und mein seelisches Gleichgewicht durcheinander bringt. Habt ihr es gemacht? Scheint interessant. Es geht beim Überwinden darum, dass mein Herz ruhig bleibt. Dass ich mit Gott in Ordnung bleibe, dass nichts passiert. Dass keine falsche Reaktion kommt. Dass keine falsche Haltung meinerseits kommt. Dass ich nichts Falsches mache. Dass dem Teufel nicht gelingt, durch diese Dinge mich aus der Reserve zu locken. Das ist überwinden. Das nächste, Hunger, Blöße. Hunger, Blöße sind reelle Nöte. Es kann auch reelle Not sein. Auch reelle Not darf mich nicht aus der Reserve locken. Das nächste ist nämlich das Drohen mit diesen konkreten Nöten, nämlich Gefahr. Ich habe schon festgestellt, selbst wenn ich in Gedanken schon eine Not oder eine Gefahr lokalisiere, bringt es mich aus dem Gleichgewicht. Da fange ich schon an, darauf zu reagieren. Und wenn man jetzt mit Sorge darauf reagiert, einem der feurigsten Pfeile des Teufels, dann passiert etwas, dann hat er mich. Dann werde ich wackelig, geistlich. Dann werde ich geistlich unruhig. Dann kriege ich einen Zustand in meinem Herzen, wo er den nächsten Pfeil schießen kann. Und der nächste Pfeil kommt. Dann passiert es, das ist doch logisch. Dann kommt das Telefon. Oder vielleicht ein Bruder oder Schwester, die in Not sind und keine Ahnung hat, dass ich selber in Not bin. Und dann zum Beispiel, das passiert mir manchmal, ich habe sowas und mir hilft das, wenn ich mit meiner Frau bespreche. Wenn ich mit meiner Frau bespreche, die muss 10 Minuten vorher weg und genau in den 10 Minuten, wo wir reden können, durchs Telefon. Konkrete Not. Ich kann fast nicht Nein sagen. Dann sitze ich manchmal auf Nadel. Und dann hast du nicht den Nerv oder den Mut zu sagen, hey, in kleinen Moment kannst du mich in 10 Minuten nochmals anrufen. Das tust du dann oft nicht und dann bleibst du im Zustand der Zerwirrung zurück und am Schluss merkst du, dass der auch auf Bluff war. Ist mir oft genug passiert. Und dann war ich wütend. Und dann ist eine riesige Gefahr, dass ich dann nämlich aus meiner persönlichen Not heraus, aus meiner persönlichen Gefahr, aus der Bedrohung, die ich empfinde, aus meinem Sorgegeist raus und aus meiner Situation, einem anderen vielleicht nicht sehr freundlich begegne. Ist mir auch schon passiert. Dann bin ich plötzlich wütend. Ihr merkt was. Es ist ein ganz hinterhältiges, raffiniertes Spiel, das sich in meiner Seele abspielt. Das nächste Schwert, das ist konkret. Da geht es wirklich um Leben oder Tod. Und darum kommt hinterm Schwert sofort der Tod und hinterm Tod sofort das Leben. Es kann Situationen geben, wo es um Leben und Tod geht. Ich habe mir schon oft überlegt, wenn einer vor mir stehen würde, zieht eine Pistole, setzt sie mir auf den Kopf und sagt, so wie es in Amerika passiert ist in der Schulklasse, haben wir gefragt, gläubig? Das Mädchen sagt, ja, bezeugt Jesus Christus und er drückt ab. Wenn du genau weißt, wenn du sagst, ich gehöre zu mir, Jesus drückt derjenige ab, was dann? Das ist auch was, was das Innenleben aufwühlt. Und da ist dann die Frage. Und er sagt jetzt hier, der Paulus, auch das kann mich nicht von Gott trennen. Und das muss etwas sein, wo ich überwinde. Wo ich auch bereit sein muss, innerlich hier zu sagen, dann drück ab. Das ist eben das Problem. Hänge ich so im Leben, dass wenn ich sage, wenn sowas passiert, dann... Ja, ich habe doch so viel noch vor. Kennt ihr das? Ich habe doch noch so viel vor. Oder kann ich sagen, nein, es ist okay. Es ist in Ordnung. Kann ich abschließen? Heute, morgen, übermorgen, kann ich abschließen, wenn Gott will? Das ist ein Riesenproblem. Je älter du wirst, musst du dir überlegen, wie mal der Abschluss geht. In jungen Jahren überlegt man sich das nicht, aber ich war dabei, war ein ganz junger Mann, der Michi war dabei, im Jugendkreis, bei einem ganz harmlosen Eingriff am Knie, gestorben ist. Und wir haben gekämpft um den jungen Mann, haben zu Gott geschrien, lass ihn nicht sterben, der ist trotzdem gestorben. Da war die Stunde Gottes da. Das heißt, es betrifft auch den Jungen. Und hier kommt mir plötzlich etwas, wenn der Tod plötzlich kommt, was dann? Dann muss man überwinden. Kann man akzeptieren, dass Gott Herr über Leben und Tod ist? Er entscheidet. Mir hat ein alter Bruder etwas beigebracht, das hat mir sehr geholfen. Er hat mir gesagt, Karl Hermann, es stirbt kein Mensch an einer Krankheit. Es stirbt kein, vor allem ein Gläubiger, stirbt an keiner Krankheit. Er sagt, er stirbt am Wille Gottes. Der Teufel ist nicht Herr über Leben und Tod bei einem Gläubigen. Hebräer 2 sagt, der Herr Jesus hat dem Tode die Macht genommen, hat dem Teufel die Herrschaft über den Tod abgenommen. Und ein Gläubiger stirbt nicht aus Zufall, letztendlich auch durch das Einwirken des Teufels, sondern er kann nicht sterben, wenn Gott nicht Ja dazu sagt. Gott ist Herr über Leben und Tod. Jetzt merken wir etwas, wenn man das alles sieht, dann kommen wir schon so langsam, wenn man nur den Katalog durchguckt, kommen wir zu einem Gedanke, das Ausliefern Gott, dass egal was er mir zulässt in meinem Leben, dass ich es akzeptiere. Von der Anklage, von der Drängsal, von der Trübsal, von der Sorge, von der Schwierigkeit, von der Not, von der konkreten Not, von der Verfolgung bis hin zum Tod, dass ich es akzeptiere. Das ist eine Frage des Akzeptierens. Überwinden hat mit Akzeptieren zu tun, dass Gott tun darf in meinem Leben, was er will. Ihr kennt die Geschichte, ich habe sie 100 Mal erzählt, aber sie fasziniert mich. Der Wilhelm Busch im ausgebombten Pfarrhaus. Und plötzlich fällt ihm ein, dass in der Bibel steht, es gibt kein Unglück in der Stadt, dass Gott nicht wirkt. Und dann fängt er an zu beten und sagt, hast du mein Haus angebrannt? Muss ich mir vorstellen, der Gedanke. Und dann merkt er, dass das so war. Und dann sagt der Wilhelm Busch, dann wird er völlig ruhig, ruhig bis in die letzte Phase seiner Seele und sagt, dann ist es anders, sagt er. Du darfst das. Und das ist die große Frage bei dem Überwinden. Überwinden heißt, dass ich zu Gott sage, du darfst das. Du lässt es zu. Du darfst das. Das muss man lernen. Ich lerne gerade auch ein paar so Dinge, wo ich einfach akzeptieren muss, dass Herr, du darfst das. Der Herr lässt es zu. Mir fällt es gar nicht, aber ich muss es akzeptieren. Ich muss lernen zu akzeptieren und nicht widerwillig, sondern freudig zu akzeptieren. Gott tut es, also habe ich ein neues Feld, wo ich überwinden lernen muss. Wenn man so sieht, sieht es ein bisschen anders aus. Das kommt doch zum Nächsten, das ist ja sogar was Frommes. Engel, Fürstentümer, Gewalten, Kräfte, das sind geistliche Mächte. Bei Gewalt und Kräfte, da steht Dynamis, das heißt, das gleiche Wort wie für den Heiligen Geist. Das heißt, praktisch, jetzt sage ich es einmal so wie es der Paulus hier schreibt, sind es Pseudokräfte, wo Kräfte, die der Heilige Geist nachäffelt, auf mich einwirken. Er sagt, auch dort muss man überwinden. Engel, Fürstentümer, also geistliche Dinge. Hat mein Bruder folgendes ausgeführt, hat gesagt, das Gesetz Moses wurde auf die Vermittlung von Engeln hingegeben, Galaterbrief. Sagt er, also musst du mitrechnen, wo eine, ich sage mal, überzogene Gesetzlichkeit da ist, die in der ungesunde, also in der gefährliche Bereich geht, sagt er, musst du mitrechnen, dass Engelwesen da sind und nicht die positive Engel Gottes. Sagt er, da musst du mitrechnen, dass Finsternisengel da sind. Das heißt, hier geht es darum, letztendlich auch gegen Einflusssphäre in der geistlichen Welt zu überwinden. Jetzt haben wir vorher gelesen, wie überwinde ich den Bösen? Engel, Fürstentümer, Kräfte oder Gewalt, das ist das Böse. Was hat vorher der Paulus gesagt? Durch Glaube und das Wort Gottes überwinde ich sie. Erzähl mal, hier muss ich mich wehren, mit dem Wort Gottes und mit biblischem, kindlichem Glauben. Das heißt, es gibt etwas, wo ich die ganze Zeit gefährdet bin. Epheser 6. Ich habe die ganze Zeit Finsternismächte um mich rum, die mich angehen, ganz unterschiedlich. Teilweise lügen sie mich an, teilweise gehen sie mein Gefühlsleben an, teilweise greifen sie mich konkret an, durch Menschen. Und die Menschheit wird immer antichristlicher. Das heißt, da ist Überwinden. Aber ich muss mir bewusst sein, das ist das, was dahinter steckt, ist das Teuflische. Also muss ich auch lernen, diese Kräfte zu überwinden. Wenn man jetzt wieder wissen will, wie überwinden wir die? Epheser 6, ist keine Frage, die Waffenrüstung. Das fängt an, der Helm des Heils, dass ich zuerst schon mal vom Heil her, jetzt sind wir wieder beim Gleichgewicht des Herzens, dass ich vom Heil her klar bin. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit, es ist keine Sünde zwischen Gott und mir, mein Gewissen ist ruhig. Der Gürtel der Wahrheit, das heißt, ich bin ehrlich, aufrichtig vor Gott. Schild des Glaubens. Glaube kommt aus der Verkündigung oder aus dem Hörer auf die Verkündigung. Da gehört auch dazu, Hörer aufs Wort Gottes. Schwert des Geistes, das heißt, ich bin im Wort Gottes zu Hause, ich höre Gott zu und gestiefelt und bereit, Zeugnis zu geben. Das ist eigentlich schon alles. So wehrt man sich gegen Finsternismächte, gegen Einflüsse. Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst nur Epheser 6 ab Vers 10 ganz langsam durchlesen und dann werdet ihr sofort sehen. Das ist eine relativ einfache Übung. Jetzt kommt das Nächste. Also ich möchte den Katalog jetzt bloß stichpunktartig, da wäre jeder für sich fast Bibelarbeit. Gegenwärtiges ist ein Riesenproblem. Es plagt uns doch immer das, was gegenwärtig ist, das, was ich jetzt gerade im Hals habe, oder? Wie oft haben wir Gläubige gesagt, wenn nur die Not weg wäre, dann! Aber dann kam gleich das Nächste, das Zukünftige. Nämlich, kaum hatte sie die weg, standen sie wieder da. Er sagt, was ist los? Wenn nur das weg wäre. Ich sage, ja, du hast aber doch gesagt, wenn nur das Letzte weg wäre. Ja, ja, aber jetzt ist ein zukünftiges, gegenwärtiges geworden. Und das meint die Bibel, dass ich mich nicht plagen lasse, dass ich mich nicht beherrschen lasse von zukünftigem und von gegenwärtigem. Das heißt, ich muss frei sein, hohes oder tiefes. Und was jetzt interessant ist, bei hohes und tiefes sagt er, noch ein anderes Geschöpf. Das heißt, es geht hier um Menschen, hohes, tiefes. Kann man da nicht streiten, findest du das möglich oder nicht? Ich denke eher, dass er die normale Geschöpflichkeit der Menschen meint. Man kann zum Beispiel ungeheuer in Anfechtung geraten wegen hochgestellter Menschen. Ich habe einen alten Glaubensmann kennengelernt, der war klar bekehrt, war Gottes Kind, hat Gott gedient. Aber selbst wenn er den ungläubigen Pfarrer gesehen hat, hat er sich verneigt halb. Wie ich das immer gesehen habe, ich muss ganz anders vorher. Das ist so hohes, da muss ich sagen, Finger weg, da muss man überwinden. Man muss sagen, trotz dem Talar oder der Sultane. Zuerst mal müssen wir gucken, ob du ein Bruder bist. Wenn du ein Bruder bist, dann haben wir Gemeinschaft und dann lieben wir uns. Wenn du aber kein Bruder bist, Entschuldigung, du bist ein geistlicher Gegner. So leid es mir tut. Also man muss das lernen zu überwinden. Tiefes ist das Elend. Ich habe festgestellt, dass das Elend, was man in der Sünde sehen kann, wenn ein Mensch völlig in der Sünde ist, wenn ein Mensch völlig zerfressen von der Sünde ist, das kann einen angreifen. Das müssen wir lernen zu überwinden. Man kann sich nicht drauf aufhalten. Ich sage euch jetzt etwas. Ihr wisst keinen Namen, ihr wisst nicht einmal, wo der Ort ist. Der ist weit weg. Am Werte mein Bruder, mit dem ich sehr, sehr enge Beziehungen hatte, hat mir mal geschrieben im Vertrauen. Das weiß also mir kein Mensch. Hat er mir geschrieben, dass er es nicht mehr ertragen kann, hier die Menschheit, was hier abläuft, das bringt sie um. Wer kann sich mal vorstellen. Er hat sich nicht umgebracht. Diese Zusage. Aber da habe ich begriffen, was bedeuten kann, dass die Tiefe, die Niederung der Sünde, wie das brutal auf den Menschen wirken kann, wie man verzweifeln kann an dem, was man sieht. Ist brutal. Zum Beispiel in Stuttgart hochinteressant, wenn du durch die Passage gehst, siehst du die Bettler. Ich bin jetzt 5 Jahre in Stuttgart. Ich behaupte, dass ich so langsam einen Blick habe für einen Bettler, der wirklich in Not ist, und für dort, wo es systemisch ist. Da gibt es ein ganzes System. Das sind wahrscheinlich ganze Fabriken. Am Anfang merkst du das nicht. Aber im Laufe der Zeit siehst du seine Gesichter, der ist wirklich in Not. Und dem gebe ich auch was. Aber in anderen, wo ich denke, die Fabrik läuft, da bin ich eiskalt. Also, das Tiefe eines Menschen, die Erniedrigung des Menschen in der Sünde, die kommt brutal sein. Am Schluss sagt er einfach, Geschöpf. Ein Geschöpf kann mich scheiden. Darf ein Geschöpf mich scheiden? Von der Liebe Gottes. Darf ein Geschöpf mich scheiden? Es gibt Geschöpfe, die scheiden. Vor Gott. Ich habe Kollegen gehabt, zur Bekehrung hätte ich nur noch so machen müssen. Ein kleiner Schucker. Bloß den Schucker könnte nur Gott tun, der Heilige Geist konnte es nur tun, nicht ich. Und in dem Moment, wie die Frau hoch erweckt war, die war sowas von erweckt, das gibt's gar nicht. Was kam dann? Sie hatte vor ihrem Sündeleben vorher, hat sie uneheliches Kind. Und jetzt war halt das Problem da. Und in dem Moment, wo sie sich bekehren sollte, kam der Mann. Und sie ist bis heute bekehrt. Das ist jetzt 25 Jahre her. Wisst ihr, das ist Geschöpf. Es kann passieren, dass ich wegen anderer Menschen mich nicht bekehre. Es kann sein, dass ich wegen anderer Menschen nicht Gott diene. Es kann passieren, dass ich aus lauter Vernarrtheit irgendeinen Menschen zum Götze mache und Gott nicht diene. Ob das der Ehepartner ist, ob das Vater, ob das Mutter ist, ob das Kinder sind, ist völlig egal. Aber Geschöpfe sind gefährlich. Der Mensch ist gefährlich fürs geistliche Leben. Aber jetzt geht der Paulus ihm und sagt, alles das, was ich jetzt hier geschrieben habe, wenn er jetzt hingeht, Geschöpfe, was ist denn das, Geschöpf? Gefühlswelt. Jetzt guckt doch mal den ganzen Katalog durch, dann merkt ihr, es geht alles, auch das Wirken der Finsternis, geht auf die Gefühlswelt. Das heißt, es geht beim Überwinden darum, dass der Teufel alles dran setzt, mich aus dem geistlichen Gleichgewicht zu bringen. Dass er versucht, mich zu stören, mich verrückt zu machen, mich in einen Zustand zu bringen, wo ich angreifbar werde. Und die Bibel sagt, Überwinden heißt hier zu siegen. Das heißt, wenn Anklage kommt, wehre ich es ab durch Jesu Blut. Sie haben ihn überwunden durch das Lammes Blut. Wenn Drängsal kommt, sage ich mir, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Also sind wir gerade im Eingangsbereich und das kann nichts schaden, wenn die Trübsale über mein Haupt geht. Angst ist letztendlich nicht in der Liebe, also wehre ich sie ab. Verfolgung, alle, die gottselig leben wollen gegen Christus Jesus, müssen verfolgt werden, also Normalzustand. Hunger, böse Gefahr, Paulus sagt, ich habe gelernt, mit allem umzugehen, was mir begegnet. Also muss ich sagen, muss ich auch lernen, mit dem umzugehen, was mir begegnet. Schwert, Tod, Leben. Du musst innerlich dich mit auseinandersetzen, was ist, wenn es letztendlich hart auf hart geht. Bist du bereit zu sterben, wie der Paulus sagt? Ist eine Einstellungssache. Dann gegen die Finsternis, Mächte. Bin ich bereit, mit dem biblischen Mittel gegen diese Kräfte zu kämpfen? Bin ich bereit, letztendlich auch der Mensch, wie er ist, zu ertragen und mit dem Menschen umgehen zu lernen? Vom Höchsten bis zum Tiefsten, bis zum größten Sünderelend. Oder lasse ich mich zum Beispiel beeindrucken? Es ist schon beeindruckend. Der Teufel Luzifer, dieser Lichtengel, der weiß schon, wie er das macht. Es gibt Dinge, die beeindrucken den Menschen, vor allem den Mann. Lack. Autolack. Wenn du plötzlich einen Jaguar Eder stehen hast, mit einer seriösen Lackfarbe, und der glitzt dir entgegen, dann gibt es Männer, die werden weich wie Butter. Frau ist da bescheiden, sie braucht in der Regel bloß einen Spiegel, aber. Ihr versteht, was ich meine. Aber ihr begreift, was ich meine. Der Teufel versucht mich zu blenden. Ihr begreift. Also, ihr habt verstanden, was ich meine. Bei Frau geht es eher ums eigene und bei Mann geht es eher ums Fremde. Das wollte ich mit sagen. Der Mann will eher das andere. Und es geht immer darum, mich zu blöffen. Es geht immer darum, mich in einen Zustand zu bringen, wo ich nicht mehr im geistlichen Gleichgewicht bin, wo ich nicht mehr Gott diene, wo ich nicht mehr ein Herz habe, das in Christus ruht. Und dann bin ich angreifbar. Und das ist überwinden. Hier zu siegen, in den ganzen Bereichen, um das geht's. Und wenn wir jetzt in die Offenbarung reingehen, dann sehen wir die ganze spezielle Endzeitkämpfe. Ich möchte es nochmals angucken, die Sendschreiber, kurz durchgehen. Der Jesus sagt immer, wer überwindet, wer überwindet, wer überwindet. Das heißt, er hämmert der Gläubige ein. Ihr müsst siegen. Jetzt haben wir gesehen, 18 Punkte, wo wir siegen müssen. Geschwister, jetzt kommt ja eben das Interessante. Diese Kataloge, die erfüllen sich ja nicht regelmäßig. Sondern das kann sein, du hast Monate weiß, fast gar nichts. Und dann kann sein, da kommt plötzlich eine ganze Kette. Oder es kommt bloß ein Punkt und der kommt ganz verdichtet, ganz radikal, ganz brutal. Oder es kommen fast alle Punkte so leicht unterschwellig. Ich habe es gedacht, ich habe ja diesen Bruder Resu letztens näher kennengelernt, diesen bekehrten Muslim. Wenn der beschreibt, wie er jahrelang in Todesangst lebt, dann ist der normale Zustand, dass irgendjemand kommt, ihm einen Brief schreibt, sag ich, bring dich um. Und das sind lauter Leute, die bringen dich um. Bloß alle, die ihn bisher umbringen wollten, hat sich die meisten inzwischen bekehrt. Aber er sagt, er weiß nie. Er muss immer mit dem sich auseinandersetzen. Er muss immer hier letztendlich mit dem gegenwärtig sein. Das haben wir alle nicht. Wir kämpfen unseren Kampf an anderer Stelle. Bald sind es vielleicht die Dinge, wo der Teufel dich immer punkt verrückt macht. Oder wo Anfechtung passiert, wo Anklage, Drängsal, Angst, wo man Angst hat, wo es gar nicht nötig ist. 100.000, wir wissen es nie, aber wir müssen siegen. Nochmals, Bibel geht davon aus, Sieg. Der Mensch ist ja so kenne ich mich und so kenne ich den Mensch, dass er dann eher passiv das über sich ergehen lässt und sagt, ja, wenn es sein muss. Das ist wie wenn man im Krieg in Schützengraben liegt, auf dem Boden liegt und schießen lässt und sagt, wenn es halt sein muss, dann schießt. Aber das ist ja kein Sieg, oder? Das ist ja kein Sieg. So ein Sieg ist, ich muss den Gegner zurücktreiben, wie es in Hebräer 11 steht. Sie haben die Heere der Fremden, die Fremden sind die Finsternismächte, in die Flucht geschlagen. Das heißt, ich schlage zurück. Das heißt Sieger. Das heißt, ich habe es im Griff. Es bringt mich nicht mehr aus dem Gleichgewicht.
Das ist überwinden, das geht. Ich werde sehen, wenn man in die Offenbarung reingeht. Offenbarung 2, Vers 7. Dort ist ja das Sendschreiben in Ephesus, wo es heißt, wer überwindet. Und in diesem Sendschreiben geht es um die erste Liebe. Das heißt, in der Endzeit geht es vor allem um die erste Liebe. Warum? Weil der Teufel den Gläubigen systematisch einredet, dass die Welt der Normalzustand ist. Ich habe das über die Jahre erlebt, dass man einredet, das ist der Normalzustand, was in der Welt läuft. Das war früher nicht so. Da haben wir gewusst, fromm und Welt, das war ein riesen Unterschied. Inzwischen werden diese Fronten verwischt und der Teufel redet die Gläubigen ein, die Welt ist der Normalzustand. Und wenn man das glaubt und annimmt, diese Lüge des Teufels, dann geht die erste Liebe weg. Dann geht die Hingabe an Herr Jesus weg. Und da geht der Kampf drum und sagt, da musst du überwinden. Die erste Liebe ist der Kampf gegen die Welt. Habt ihr vorher gesehen, 1. Johannes 2? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Da muss man im Glauben dagegen gehen. Manchmal, wie der Wilhelm Busch sagte, wenn ich der Einzige auf dieser Welt bin, der das noch glaubt, der Einzige, der sich absondert, der Einzige, der Widerstand leistet, dann leiste ich allein Widerstand, dann sondere ich mich allein ab, dann bin ich allein dagegen, dann bin ich der Einzige, der sagt, das ist alles vom Teufel, was da abgeht. Das ist teuflisches Gedankengut, das die Menschheit überspült. Soll ich es gleich lesen? Wie Pietisten und was Pietisten und Charismatiker eint und trennt. Hofacker. Verschieden Gott loben. Wo kommen die neuen Charismatiker her? Das ist schon mal Schande, dass es sowas gibt. Aber das ist noch gar nichts. Pass auf. Der Leiter der Organisation Kirche im Aufbruch kritisierte die Wiedertaufe von bereits als Säugling getauften. Gegen diese Sünde müsse man genauso vorgehen wie gegen die Verbreitung von Pornografie. Dämonie oder Geistesgestörtheit. Die setzen die Praxis der unbiblischen Kindertaufe als gleiche Sünde, ja, wenn jemand Pornografie verbreitet. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn sich solches teuflisches Gedankengut durchsetzt, was denkt er, was dann passiert? Denkt an Sonntag. Überlegt mal, was dann passiert, dann sind wir die Dummen. Merkt ihr, was ich meine? Hier ist fromme Welt, teuflische Welt. Und unser Kampf wird gegen solche Dinge gehen, drin sind. Das garantiere ich euch. Und darum sagt er hier, die erste Liebe. Ein brennendes Herz für der Jesus ist mit das, wo man meistens. Weil hier ist die Schnittstelle zu der Welt. Das nächste, 2,11. Hier haben wir Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna. Hier ist Verfolgung. Konkret. Hier sagt er, wer überwindet. Und hier sagt er ganz klar, hier ist Verfolgung und Verfolgung durch die Frommen. Geht einmal hin und guckt einmal her, wo ist die Gemeinde Jesu verfolgt worden? Die Gemeinde Jesu ist so gut wie nie von der Welt verfolgt worden. Ist mir aufgefallen, die ist so gut wie nie in der Kirchengeschichte von der Welt verfolgt worden. Sie ist immer von den Frommen verfolgt worden, von den Halbbekehrten, von denen, die nicht gläubig sind. Die aus dem Fleisch Geborenen haben immer den noch am Geist Geborenen verfolgt. Und das ist nämlich das Nächste. Er sagt hier, die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht. Sie sind die Synagoge des Teufels. Das ist das Problem, dass eben hier aus dieser frommen Welt raus schlimmere Verfolgung kommt wie die Welt. Die Welt raubt uns die erste Liebe, da müssen wir überwinden, da müssen wir Sieg haben, durch kindlicher Glauben, um Herr Jesus zu folgen. Aber die fromme Welt, die wird uns angreifen. Wisst ihr, da muss ich halt sagen, dann lass sie doch sagen, was sie wollen über uns, das ist egal. Sondern entscheidend ist, ob wir vor Gott richtig stehen. Ist mir völlig egal, was für ein Unsinn da verbreitet wird. Wisst ihr, müssen wir Idee Spektrum fragen, ich schreibe wahrscheinlich einen Leserbrief. Müssen wir ernstlich überlegen, wie man so einen Unsinn auch verbreiten kann, ohne Kommentar. Da hätte jetzt unter dem Kommentar reingehört, dass ich gewaschen hätte. Das hätte ich erwartet vor einer seriösen Zeitung, aber durch so ein Gewäsch. Das muss ich vorstellen. Wo sind wir denn? Sind wir schon so weit? Das heißt, die fromme Verfolgung wird vom unbekehrten Christentum kommen, bin ich tief überzeugt. Da müssen wir überwinden. Das heißt, da dürfen wir uns auch nicht beeinflussen lassen. Da darf man keinen Kompromiss mit denen machen. Ich hatte auf der Hohe Kräte einen Vortrag, und zwar im Nachhinein bin ich überzeugt, dass es vor Gott war. Die Brüder haben ihr Thema gestellt, das mir zuwider war, bis ein Kragenkopf rauf. Ich habe
fast geschimpft habe. Ich habe zu meiner Frau gesagt, wie können die Brüder mir so einen Unsinn als Thema stellen? Sie haben mir das Thema gestellt, ich soll Referat halten über Pro-Christ und Ja der Bibel. Da habe ich gesagt, da gibt es noch 100.000 Brüder, die das besser kennen. Die in den biblischen Themenlauf handeln, nicht Zeitgeschichte. Aber ich muss mich mit dem auseinandersetzen. Und da ist mir eigentlich was klar geworden. Das ist eigentlich ein biblisches Thema, das ist nämlich das Thema der Absonderung. Dann bin ich einfach hin, habe vom Herrn bewegt, was das ist, und dann ist mir was eingefallen. Weil das ist ja auch die Vermischung mit dem Katholizismus, die Vermischung mit ungläubigen Pfarrern, die Vermischung mit ungläubigen Evangelischen, einfach die Vermischung aller Kirche. Und da kann mir plötzlich etwas, da ist mir meine Lieblings-Nicht-Bibelstelle eingefallen, meine Lieblings-Verführungsstelle. Sirach 3, Vers 23. So wie das Wasser der Dreck abwäscht, so wäscht Geld, nämlich Almosen, die Sünde ab. Der Ablass, die Ablassstelle aus der Apokrypha. Sirach 3, Vers 23. Da habe ich mir nüchtern gesagt, waren unsere Väter Narren? Hat sich da was geändert? Nö. Es gibt heute noch Ablass. Das kann man heute kannst du das alles haben. Du musst bestimmte Dinge tun, da ist alles abgelassen. Und da ist mir klar geworden, wir haben einen mörderischen Kampf und wir dürfen uns nicht beeindrucken lassen. Wir müssen hinstehen und sagen, nein, biblisch, absolute Verführung. Und dann kommt die Verfolgung, dann kommt es nur. Wenn wir uns gegen die Welt stellen, gegen die Lauheit, dann kriegen wir inneren Druck. Wenn wir uns gegen die fromme Welt stellen, dann kriegen wir äußeren Druck. Zweimal Druck. Und das sagt der Herr, beides Mal, überwinde. Da müsst ihr siegen. Ihr müsst euer brennendes Herz behalten. Da dürft ihr euch von diesem frommen Theater nicht beeinflussen lassen. Nicht beeinflussen. Ich will jetzt gar nicht da wäre. Aufregen darf man sich aber nicht beeinflussen lassen. Offenbarung 2,17, nächste Sendschreiben. Hier ist das Sendschreiben an die Gemeinde nach Pergamus. Hier geht er hin und sagt, da ist auch Verfolgung, aber da ist falsche Lehre und Götzendienst. Wir müssen uns systematisch gegen falsche Lehre und Götzendienst stellen. Wir müssen hier überwinden. Wisst ihr, wenn auf einem Kirchentag eine koreanische Theologin, das ist schon mal ein Widerspruch in sich, Theologin, wenn eine Theologin dann die Geister der Ahne ruft, also Spiritismus dreht, dann muss ich sagen, dann ist das kein Thema mehr. Dann kommen zu mir Brüder und sagen, wann muss ich denn mich von solchen Gruppen trennen? Dann muss ich sagen, schau, Leute, wenn du das überlegst, ist schon sehr viel Nebel da. Da muss man einfach sagen, unterm Strich, diese Dinge, die müssen weg. Die dürfen auch in unserer Reihe nicht einmal aufblitzen. Nicht einmal aufblitzen. Alles, was noch Götzendienst riecht, muss weg. Auch Mystik. Wisst ihr, auch in gläubigen Kreisen ist hinter der Oberfläche manchmal mehr Mystik, wie wir ahnen. Fast Magie. Das muss weg, das muss raus, dieser Sauerteig. Da müssen wir überwinden, da muss man hart sein. Letztendlich hart. Das darf man nicht dulden. 2,26, nächstes Entschreiben. Wieder wer überwindet, da geht es ganz einfach um Verführung durch die Isabel. Verführung. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht verführt werden, dass wir uns einfach etwas unterschiebt. Verführung, ich habe es einmal gesagt vor Konferenzen, da waren wir sehr böse mit mir. Konferenzen sind oft dazu da, dass man propagiert, was Verführung ist. Und da wird etwas erzählt, was alle wissen, das ist doch keine Verführung. Wisst ihr, was Verführung ist? Das ist das, was ich gar nicht merke. Wo mich jemand in die Falle lockt. Wo es ganz fromm ist und fast echt aussieht und er lockt mich in die Falle und ich merke es gar nicht und werde eingeschmiert, werde eingeseift und plötzlich eines Tages war ich auf, dass ich Dinge vertrete, die ich gar nicht vertreten wollte. Das ist Verführung. Und die Verführung, die heute kommt, die ist brutal. Man muss einfach gucken, da kommen dann ernstzunehmende Gläubige, betreiben Exorzismus, treiben bei Gläubigen Dämonen aus. Ich habe jetzt wieder einen namhaften Mann, könnte ich den Namen sagen, im Reich Gottes. Jetzt sagt man mir plötzlich, ah ja, alle haut ihn gelobt und ich kenne ihn und ich entschiedener Mann. Jetzt kommt plötzlich raus, er trägt gleich wieder Emil Krämer. Und ich sage, ja, wo sind wir denn? Das ist Verführung. Da wird die Gemeinde in der Ehe gelockt. Ich war jetzt wieder, habe ich ein Ehepaar gesehen, zuerst die Frau, dann der Mann, sie war jahrelang getrennt. Da ist auch so, durch diese Lehre wurde die bloß Ehe zerstört, da wurde alles zerstört. Gott hat nochmal Gnade gegeben, es geht jetzt so einigermaßen, aber diese Lehre, diese Verführungen, und hier sagt er ganz klar, es kam durch diese Isabel, durch eine falsche Prophetin, durch strahlende Personen, kommt Irrlehre in eine Gemeinderei und es bleiben Leiche zurück. Und da muss man hart sein. Überwinden heißt hart sein. Vor allem die Brüder. Manchmal überlegt man, wenn wir jetzt hart sind, was denn? Dann verlieren wir 5 Leute. Ich sage, Entschuldigung, dann verlieren wir sie halt. Lieber 5 Verlierer als 50 Beflecker. Wisst ihr, das gehört zum Überwinden. Einfach hart sein und sagen, wo es gefährlich wird, Finger weg. Dann Offenbarung 3,5. Hier ist was. Das ist eigentlich ganz interessant. Das heißt hier, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist doch tot. Es geht um Befleckung und um geistlichen Tod. Man muss geistlichen Tod erkennen und muss ihn überwinden. Wisst ihr, ich sage es mal vorsichtig. Wenn du mit jemandem über den Glauben redest und der erzählt dir immer, was vor 24,5 Jahren passiert ist, dann wird es schwierig. Man muss fragen, was ist denn in den letzten 24 Jahren passiert? Ist ja nichts passiert. Ist ja nichts mehr gekommen. Wisst ihr, das ist der geistliche Tod, der Tod im Topf. Du hast den Namen, dass du lebst. Du sagst, ich bin gläubig, ich bin bekehrt, aber es passiert nichts mehr. Und dann sagt die Bibel, da müssen wir überwinden. Es kann nicht sein, dass man nichts mehr mit dem Herrn erlebt, dass der Herr bloß Theorie im Hirn ist, im Kopf. So. Man sagt nicht umsonst, auf deine schöne kleine Anstecknädelchen, Jesus lebt. Wenn er lebt, dann handelt er. Und wenn er mein Herr ist, dann bin ich in einer Beziehung. Wenn ich in dieser Beziehung bin, wenn ich ein Sklave Jesu Christi bin, dann habe ich eine dauernde enge Beziehung und dann empfange ich Befehle und die führe ich aus. Da ist ein dauernder Kontakt. Und wenn das nicht mehr da ist, ist tot im Topf. Diese Theorie, Theoretiker haben wir genug. Sondern die Frage ist, was ist mit mir? Ich hatte Zeit, wo ich vor lauter vorbereite fürs Reich Gottes, vor lauter Manuskript schreibe, vor lauter Bibelübersetzung, vor lauter Abwehr, vor lauter Vorträgen, habe ich keine Beziehung mehr zum Herrn Jesus gehabt, keine richtig brennende. Weil ich habe keine Zeit gehabt. Die haben mir gesagt, die Vorbereitung war jetzt mal stille Zeit, wie ins Bett. Das ist Unsinn, völliger Unsinn. Ich brauche eine brennende Beziehung zum Herrn Jesus. Notfalls muss ich ein paar Dienste abschießen, einfach sagen, aus, vorbei. Ich sage ausdrücklich abschießen, ich meine so. Dieses wüste Wort, ich muss sie rigoros zu Fall bringen. Den Mut muss man haben. Ich war früher auch weicher. Da haben die Brüder, die haben mal zu mir gesagt, ich war krank. Ich habe gesagt, ich kann nicht kommen, ich bin krank. Dann hat sie gesagt, wir beten, du musst kommen. Dann habe ich gesagt, wenn die so glauben, dann musst du kommen. Heute würde ich sagen, Entschuldigung, ich liege im Bett und damit ist das Ding gegessen. Offenbarung 3,12. Das nächste Sinnsreiter, Philadelphia. Und hier sagt er, ich werde dich bewahren vor der Versuchung, die über die ganze Ökumene, über den ganzen Erdkreis kommen wird. Das Hauptproblem, das ist ja Sinnsreiter, zusammen mit Laodicea für die Endzeit, das Hauptproblem wird die Endzeitversuchung sein, dass du langsam eingelullt wirst. Und die Endzeitversuchung ist eindeutig, nicht Jesus allein. Zum Beispiel, wenn du sagst, Jesus allein, dann wirst du so als Fanatiker letztendlich bezeichnet. Wieso? Dann kommt diese unsinnige Ein-Gott-Theorie, wo man sagt, jeder, der einen monotheistischen Gott anbetet, die müssen zusammenarbeiten können. Ja, was soll das? Ich sage es mal ganz hart. Das Kriterium für den wahren Gott ist, dass er einen Sohn hat. Und die andere monotheistische Religion leugnet, dass Gottes Sohn, der Herr Jesus Christus, ist und dass er überhaupt einen Sohn hat. Und damit ist schon aus. Damit gibt es schon mal keine Gemeinsamkeit mehr. Jesus allein, das ist das Kriterium. Der Kampf wird um die Person Jesu Christi gehen. Auch in der Endzeit, hier müssen wir überwinden. Jesus allein, wir müssen das verteidigen bis aufs Blut. Es kommt niemand in den Himmel ohne Herrn Jesus. Alle anderen Religionen sind vom Teufel, ich sag's nochmals. Erfindungen Satans. Man kommt nur in den Himmel durch den Herr Jesus Christus, durch sein Blut, durch eine klare Bekehrung, durch eine Wiedergeburt. Wo das nicht passiert, Verführung. Es muss klar sein, dass das der entscheidende Punkt ist, der Knackpunkt in der Endzeit. Da geht die Endzeitverführung drüber praktisch in das letzte Stadium. Und da muss man überwinden. Überwinden heißt kein Millimeter nachgeben. Kein. 3,12, 3,21. Hier haben wir wieder, wer überwindet, und da haben wir Laodicea. Lauheit, Verblendung. Auch ein Merkmal drin sein, dass die Leute einfach nicht mehr Gott dienen, nicht mehr wirklich immer Jesus zu Füßen liegen, dass sie verblendet werden, dann nur denken, das ist okay. Es ist auch, ich muss einmal leise dazu sagen. Versteht ihr? Wenn wir sagen, auch öffentlich, egal wer von uns Brüder das sagt, der letzte, der das gesagt hat, war der Harald öffentlich. Wenn wir öffentlich sagen, Es ist so, Leute mit Essen zu locken, ist nicht in Ordnung. Wir verkündigen das Wort Gottes und wir locken die Leute mit gar nichts. dann ist es einfach legitim, ist in Ordnung, man muss das sagen. Wir wenden nicht die Mittel dieser Welt an. Sobald du dich der Welt anbietest, ist es Hurerei. Ist was anderes, wenn du zum Beispiel sagst, wir besichtigen hier die Räume für die Nachbarn, dass sie mal keine Hemmschule haben, du lässt sie mal da rein, du predigst ihnen ja nichts, sondern du lässt sie einfach mal rein, lässt sie gucken und gibst ihnen dann was zu essen und zu trinken. Das ist was anderes. Aber wenn ich Evangelisation mache und sage, jetzt mache ich hinterher einen fetten Braten, dann kommen sie. Wenn der Duft durch die Halle steigt, dann kommen sie. Ich lock sie mit den Fleischtöpfen Ägyptens. Man hat genügend Gemeinde. Und dann, dass wir gleich dann richtig sind, dann zocken wir sie noch ab, dann wird dann gleich kassiert. Ich habe mich schon geschämt für Brüder, die ich persönlich kenne, und gesagt, was fällt euch eigentlich ein, dass er hier Geld verlangt? Dann sind wir genau bei Laodicea. Dann sind wir genau bei der Welt. Dann ist die Welt eingebrochen, das Reich Gottes. Dann müssen wir überwinden. Finger weg! Wenn wir das Evangelium nicht mehr umsonst darbieten können, dann sollen wir es bleiben lassen. Und man wollte auch so schlitzohrig sein wie der Pfingstprediger, wo ich dabei war. Der hat dann predigt und hat gesagt, das Wasser des Lebens ist umsonst. Da hat sich alle gefreut, die das hassen, wenn der Klingelbeutel rumgeht. Und dann kam der nächste Satz. Aber die Leitungen müssen bezahlt werden, wo es fließt. Da hat er sich gemeint. Das ist schon peinlich. Und da muss man sagen, nein, absolut nein, geistlich nein. Also man merkt hier geht es im ersten Block, in dem Römer 8 ging es darum, was bringt mich aus dem Gleichgewicht, persönlich, da ging es um mein persönliches Herz, was bringt mich aus dem Gleichgewicht. Hier bei Gesetzschreiber geht es eher um geistlich grundsätzliche Dinge. Wie reagiere ich? Lass ich mich abdringen vom Zentrum? Lass ich mich abdringen in falsche Haltungen? Erste Liebe verliere? Nicht bereit sei, auch Widerstand zu leisten gegen die Verführung? Aber das, was auf mir einströmt, drin sind. Da muss man einfach hingehen und knallhart sein. Und jetzt geht der Herr Jesus nämlich hin und sagt, wenn ihr überwindet, wenn ihr hier seht, wenn ihr hier hart bleibt, wenn ihr hier durchgeht, wenn ihr hier bei der Stange bleibt, wenn ihr sauber bleibt, wenn ihr klar bleibt, dann wird etwas passieren. Und das ist das, was eigentlich fantastisch ist, dann wird er sagen, wer das überwindet, der wird alles das ererben. Und erbe heißt gesetzmäßig zugelost. Also Kleronomos heißt gesetzmäßig zugelost. Das heißt, ich kriege es dann per System. Per Gesetz, jetzt nicht per mosaischem Gesetz, sondern von Gott her, per göttlichem Gesetz, steht mir zu. Das heißt, das ist was mir gehört. Ich nehme nur, was mir gehört. Und wenn man das jetzt einmal in Ruhe sich anguckt, dann sieht man 1. Korinther 6, Vers 9, ich möchte die Dinge nur streifen, dann heißt es hier, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden, dann kommt der nächste Sünderkatalog. Jetzt muss man sich einmal ganz bewusst sein, immer wenn Gott Erbe austeilt, dann kriege ich es immer, wenn ich überwinde. Wenn ich aber von der Sünde überwunden werde, wenn die Sünde mich besiegt, dann stellt es automatisch mein Erbe als Ganzes aus. Und dann liege ich im Elend, das ist eine Gefahr für das Erbe. Dann ist mein Erbe gefährdet, dann muss ich kämpfen. 1. Korinther 15, 50 sagt auch, Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht ererben. Fleisch und Blut ist der Kampfplatz, den ich ausschalten muss. Wir hatten am Sonntag eine Taufe. Die Taufe bedeutet laut Römer 6, Vers 4 und Vers 11, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, für das alles tot bin und ich soll mich dafür halten. Jetzt geht Paulus hin, Galater 4, 30, fasst es nochmal ganz radikal zusammen. Er sagt, treibe die Sklavin hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Sklavin soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Das heißt, nur der Freie erbt. Der Erlöste, nur der Erlöste, wo die Erlösung zur Wirksamkeit kommt, kann das Erbe genießen. Wenn man jetzt Galater 5 einfach weitergeht, Vers 19, heißt, offenbar sind die Werke des Fleisches. Und dieses Fleisch, das bewirkt in Vers 21, wer solche Dinge tut, wird das Reich Gottes nicht ererben. Das heißt, das muss man einfach mal sehen. Alle diese Theorien, konkrete Sünde. Wenn man konkret dem Fleisch nachgibt und konkret in dieser Sünde lebt, dann schließt es vom Reich Gottes aus, wo man gar nicht redet. Der Mensch hat bis zum Schluss einen Todfeind, das ist die Sünde. Wir kämpfen gegen die Sünde. Und beim Überwinden geht es darum, dass man alles Sündhafte überwindet. Zuerst Römer 8, auch das Bluffhafte, wo der Teufel uns bedrängt. Aber letztendlich zielt er mit dem Aller und so wieder offenbar mit dem direkten Angriff. Er zielt nur auf eins. Nur auf eins. Er hat nur ein Ziel, dass ich in Sünde falle. Mir schon lange klar. Dann will ich nur eins, mich persönlich zu Fall bringen. Und genauso will er dich zu Fall bringen. Er stellt dir den Fuß, er bringt dir Trübsal, er bringt dir Angst, er bringt dir Not, er bringt dir Traurigkeit, er bringt dir Verfolgung, er bringt dir Verführung, er bringt dir Drangsal, er bringt dir alles, nur mit einem Ziel. Er hat nur ein Ziel, dass du sündigst. Es geht dem Teufel nicht darum, uns zu beschäftigen, uns zu stören. Das ist nicht sein Ziel, Störfeuer. Das machen wir uns ja immer weiß, nur Störfeuer. Es ist nicht Störfeuer. Es ist konkreter Angriff mit dem Ziel, dass ich in Sünde falle. Dass ich wirklich sündige, dann hat er mich. Stellen Sie den Punkt, wo wir mich kriegen können. Hebräer 1,14. Wir werden ererben, und das ist Ziel Gottes, dass ich erbe. Er sagt hier, von den Engeln, sie dienen denen, welche das Heil erben sollen. Das heißt, das Hauptgut des Erbes ist immer nur die Errettung, Heil. Heil ist das altdeutsche Wort für Errettung. Das heißt, die Errettung ist immer nur das Entscheidende. Es geht um Kopf und Kragen, um Leben und Tod. Und das geht's. Und wenn das einmal klar ist, wir kämpfen bei diesem Kampf, wo wir Sieger sein sollen, letztendlich um unser ewiges Leben. Jetzt können wir sagen, das ist Werksgerechtigkeit. Das ist keine Werksgerechtigkeit, sondern der Teufel greift mich an. Er stört mich, dass ich Fehler mache, dass ich in Sünde falle, alles hinschmeißt, ist schon klar. Und da geht der Kampf. Und jetzt sagt die Bibel, in Christus überwindest du weit. Ich überwinde nicht durch mich, sondern das vollkommene Opfer reicht vollständig. Ich reagiere nur, ich nehme die Mittel, die Gott mir gegeben hat, und schlage den Angriff zurück. Und das geht's. Und jetzt geht er weiter und sagt in Hebräer 6, Vers 11, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit bis ans Ende festhaltet, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glaube und Geduld, und da steht im Griechischen das Wort für Langmut, die Verheißungen erben. Das heißt, es geht darum, der Kampf soll auch bewirken, dass die ganze Verheißung, die ja laut 1. Korinther 1,20 in Christus Ja und Amen ist, dass die realisiert wird. Das heißt, dass ich alle Verheißungen, die Gott mir gegeben hat, realisiere. Das will Gott. Er will, dass ich das ewige Leben bekomme, das Endprodukt. Und er will, beziehungsweise ich habe es ja schon empfangen, als Gabe, dass ich es bewahren kann und dass ich die ganze Verheißung erschließe. Das, was Gott mir geben wollte, dass es Realität wird. 1. Petrus 3 sagt, dass ihr den Segen erbt. Das ist die Fülle des Segens in Christus Jesus. Und dann Hebräer 12,17 beschreibt er, wo er sagt, Esau ist das Beispiel, dass man es verspielen kann. Der den Zäger mit Tränen suchte und ihn nicht mehr bekam. Das muss ich mal bewusst sein. Man kann es verspielen. Doch sei, wissen Sie, der Mensch ist so ein stures Gerät. Der Mensch kann mit seiner Sturheit, mit seiner Verbohrtheit, macht alles kaputt. Ich habe so oft mit Leuten geredet. Hab auf sie eingeredet. Ich sage immer, wie auf ein kranker Gaul. Und dann ist was interessant. Es passiert oft, dass sie mir zustimmen vom Hirn her und sagen, ja, eigentlich hörst du recht, aber ich kann nicht. Das aufgereizte Fleisch vom Teufel mit feurigen Pfeilen aufgereizt, das ist dann so stark, dass Hirn ausschüttet. Und da muss ich sagen, das verstehe ich dann nicht mehr. Die Bibel geht davon aus, Epheser 1, Vers 3, dass wir jeden geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus geerbt haben. Jetzt sollen wir ihn ausleben. Aber ausleben, erben, wirklich genießen kann nur der, der überwindet. Wenn ich nicht überwinde, kommt das Erbe nicht. Muss klar sein. Galater 4,7. Die Stelle liebe ich. Und ich möchte es nochmal sagen, ich kriege immer Schläge, wenn ich das sage, aber ich sage es mit Absicht. Wenn ihr eure Bibel, der zweite Teil fällt, dann wechselt die Bibel. Erbe Gottes durch Christus. Immer durch Christus. Es passiert alles durch den Herr Jesus. Mein ganzes Überwinden geschieht durch den Herr Jesus. Das ganze Erbe wird wirksam durch den Herr Jesus. Alles von ihm, durch ihn, zu ihm. Ich hänge letztendlich, ich sag's einmal, am Saum seines Kleides. Kolosser 1, Vers 12 zeigt nochmal was. Das ist ein Szenario, wo das dann wirksam wird. Dieser Sieg führt zum Erbe. Indem er dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, die Realität, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Wo wird es? Im Licht, und im Licht ist überwinden. Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut macht uns rein von aller Sünde. Im Licht ist letztendlich überwinden, im Licht zu leben. Und das bedeutet erben. Und ohne Licht erbt man nicht, ohne Überwinden erbt man nicht, man erbt nicht, da kommt nichts. Das ist der Grund, warum manche Gläubige so, ich sag's einmal, schmalspurig sind, weil nichts da ist, weil sie nicht überwindet. Das ist das Problem. Und sie können überwinden. Wir haben es vorher gesehen. In dem überwinden wir allen weit durch den, der uns geliebt hat. In Christus, durch den Herr Jesus. Durch Glaube. Indem wir letztendlich im Wort Gottes vorwärts gehen, werden wir überwinden. Bloß, ich muss es tun. Das ist einfach der Punkt. Kolosser 3, 24 sagt noch, es wird dann Lohn geben. Hebräer 9, 15 redet vom ewigen Erbe. Das ist wieder der Himmel. Das ist wieder das, was wir jetzt gerade vor uns haben. Jetzt kommt was ganz Entscheidendes. 1. Petrus 1, Vers 4. Dort heißt es, dass die Wiedergeburt geschah mit dem Ziel, diese lebendige Hoffnung bei der Auferstehung Jesu zu erleben, dass wir nämlich dann etwas bekommen zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwirklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil oder der Errettung, die bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Das heißt, da sagt er nochmal ganz klar, es ist im Himmel aufbewahrt, ein vollkommen perfektes, unbeflecktes Erbe, aber wir müssen in der Kraft Gottes durch Glauben Gott die Gelegenheit geben, dass es bewahren kann. Das heißt, ich muss im Glauben bleiben, ich muss in Christus bleiben, ich muss Widerstand leisten. Das ist kein Automatismus, sondern es ist Realität. Ich muss in der richtigen Haltung bleiben, dann tut es Gott. Und was hier die Bibel sagt, das ist eigentlich erschütternd danach. Er sagt hier, wer überwindet, wird dies alles erben. Und jetzt erklärt er etwas und jetzt kommt was Brutales. Das ist ein Hammer. Das ist ein geistlicher Schlag, wo es heißt, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Wisst ihr, was heißt? Wer nicht überwindet, wer nicht erwirbt, lebt im Zustand, obwohl er wieder geboren ist, dass die ganze Sohnschaft keine Wirkung mehr hat. Dass, obwohl Gott mein Vater ist, es keine Wirkung mehr hat. Ihr macht das kaputt. Ihr wisst, was die Bibel sagt, wer Gott ist. Der Gott, das Alte Testament, das ist der Gott Abrahams, Isaaks, Jakob. Er ist ein Gott von Menschen. Was ist denn das größte Kompliment, was ein Mensch sagen kann, wenn er mich und dich sieht? Wenn er zu uns kommt und sagt, du, bete für mich zu deinem Gott. Dass er lokalisiert und sagt, es, dieser Gott, das ist dein Gott. Wenn sie das nicht mehr sagen, das ist dein Gott, dann stimmt was nicht mehr. Wenn sie sagen, das ist dein Gott, dann bedeutet das, dass wir im Überwinterstadium sind. Dann sind wir Überwinter. Wenn es heißt, es ist dein Gott. Der Gott Abrahams. Abraham ist der Vater des Glaubens. Das heißt, der durch Glauben. Der Gott Isaaks, durch ein stellvertretendes Opfer. 1. Mose 21. Jakob, das sind doch wir, den Sünder rettet. Abraham, Isaac, Jakob heißt, durch Glaube vermittels eines vollkommenen Opfers den Sünder, den Schlitzohr, den Fersehalter, den Verschlagenen, so wie wir sind, dass er den rettet. Das ist mein Gott. Und dann sagt die Bibel, dann ist er mein Gott. Das ist genauso bei Paulus, er sagt, mein Gott, dem ich diene, hat zu mir geredet, sagt er zu den Leuten. Empfindet es aus, er sagt, mein Gott. Und das ist da, und genauso ist dann die Sohnschaft da. Wir haben laut Römer 8, 15 den Geist der Sohnschaft empfangen bei der Wiedergeburt. Indem wir rufen, Abba, lieber Vater. Römer 9, 4 sagt, es gehört alles dazu. Praktisch die ganze Verheißungspalette, da gehört dazu die Sohnschaft. Das ist der Normalzustand, dass man Sohn Gottes ist. Galater 4, 5 möchte ich dazu lesen. Dort heißt es, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Und dann kommt wieder der Ruf, dass letztendlich der Geist in unserem Herzen ruft, Abba, lieber Vater, dass ich wirklich Sohn bin. Und Epheser 1, Vers 5 sagt, ich bin vorherbestimmt, das Ziel Gottes war diese Sohnschaft. Aber diese Sohnschaft, dass der lebendige Gott, mein Gott ist, ich bin Sohn, Gott ist mein Vater, der Herr Jesus ist mein Erlöser, das wird nur, wenn ich im Lichte bin. Das Erbe der Heiligen wird nur ausgeteilt im Licht. Das Ganze wird nur, wenn ich überwinde. Nur dann erbe ich, nur dann kommt es, nur dann ist er mein Gott, nur dann wird die Sohnschaft. Wenn ich überwinde, wollt ihr was? Ohne Überwinde geht gar nichts. Und Überwinde heißt Sieg haben. Sieg. Die haben mich einmal in Kreise bewegt. Die haben sich gegrüßt. Also, ihr seht, fand ich es lächerlich, aber inzwischen finde ich es gar nicht mehr so lächerlich. Ich sage, so blöd war das nämlich gar nicht, was die gesagt haben. Wenn die sich getroffen haben, dann haben sie geeignet, haben sie gefragt, wie geht es dir? Das ist ein dummes Geschwätz, weil jeder kämpft. Sondern die haben was ganz anderes gesagt. Die haben gesagt, ohne zu fragen, wie es dir geht, Kampf und Sieg. Muss ich sagen, Amen. Genau, Kampf und Sieg, so ist es. Kampf, oder aber gleich, das heißt ja zu Deutsch, aber vergiss es nicht, Sieg. Das ist gar keine schlechte Parole, Kampf und Sieg. Und jetzt geht er einfach hin, das möchte ich nur zum Schluss streifen. Also ich möchte nur mal betonen, die Bibel geht davon aus, der Überwinder wird das alles erobern. Wenn ich Sieg habe, dann kommt die ganze Palette, die ganze Fülle der Sohnschaft, dass er mein Gott ist. Dann kommt alles, was Gott je für mich hatte. Dann werde ich in diesen 18 Punkten völlig überwinden. Dann werde ich in diesen 7 Cent schreiben, alles, was Gott dort für Bereiche gibt. Ich werde überall der völlige Sieg haben. Ich werde gewinnen. Ich werde nicht nur ein bisschen im Schützengraben liegen und mich trifft keine Kugel, sondern ich schlage den Feind zurück. Ich trete die Heere der Fremde zurück. Und da sagt er halt, aber etwas ist klar. Das muss man immer wieder den Menschen sagen, dass hier ein Problem ist. Und das muss man nüchtern sehen. Nachdem der Himmel installiert ist, heißt es hier, aber es gibt Leute, die sind, so wie es in Offenbarung 2, 15 heißt, draußen. Jetzt müssen wir den Leuten sagen, man muss überwinden, wenn es um Feigheit geht. Durch Feigheit kommen in die Hölle. Die Menschen kommen durch Feigheit in die Hölle, wenn sie feig sind. Unglaube, jede Form des Unglaubens ist tödlich. Ist was Teuflisches. Unglaube. Sollte Gott gesagt haben, das ist die erste Frage vom Teufel. Unglaube. Gräuel, das was Gott verbietet. Mörder. Ist ja bloß Abtreiberei. Unzüchtige. Steht im Griechischen Pornoia. Zauberer, Okkultismus, Pharmakeia. Das heißt Zaubereitreiber mit pharmazeutischen Mitteln. Ecstasy, Drogen. Steckt dort drin. Götzediener. Die wirklich Götze dienen. Und es gibt Religionen, es gibt auch christliche Richtungen, die dienen Götzen. Wo der Herr Jesus oder Gott der Vater im Mittelpunkt ist, sondern andere Personen. Lügner. Das Element dieser Welt. Heute ist es so, wenn dir heute jemand begegnest und dich fragst, wie viel Uhr ist es, dann musst du auf die Uhr gucken. Wenn es wird, wirst du auch da gelogen. Du findest kaum einen Mensch, der es für normal findet, dass er nicht lügt. Es wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Das ist der Normalzustand. Jetzt sagt die Bibel ganz einfach. Alle die wesensmäßig in dem verhaftet sind, die keine Erlösung hier haben, der ihr Teil wird sein in dem See, der von Feuer und Schwefel bringt, das ist der zweite Tod. Und dort ist der Teufel. Nicht als Herr der Hölle, sondern als Gefangener. Der gequält wird Tag und Nacht und der Rauch ihrer Gewalt steigt auf in die Ewigkeit der Ewigkeiten. Und da sieht man, wie gefährlich es ist. Man kann sich auch als ich sage es mal vorsichtig, man kann sich nicht leisten, mit diesen Dingen zu spielen. Das ist ein mörderisches Geschäft. Das ist ein Kampf auf Leben und Tod. Der Gläubige muss, und das ist mir das Wichtigste an diesen zwei Versen heute Abend. Der Herr sagt, wer überwindet, das heißt, wer siegt, der wird das alles erobern. Und wer nicht siegt, dann kommt halt der Vers danach. Da muss sich immer ganz bewusst sein, im Endeffekt. Gott will Sieg. Gott will, dass wir hier drüber überwindet. Die Bibel hat nie verheißen, dass wir den Ärger nicht an den Hals kriegen. Den haben wir. Aber die Bibel geht davon aus, dass wir überwindet, dass wir Sieg drüber haben. Durch den Herr Jesus. Durch Glaube. Durch das Wort Gottes. Das sind die drei Dinge, beziehungsweise der Jesus, die Person und die zwei Dinge, die Gott nennt. Und hier müssen wir beginnen, aufzustehen. Wir müssen akzeptieren, dass das in unser Leben reinkommt. Wir müssen akzeptieren, dass Gott es zulässt. Wir müssen akzeptieren, dass das vollkommene Opfer reicht. Wir müssen akzeptieren, dass wir kämpfen müssen. Wir müssen akzeptieren, dass Gott alles getan hat, dass wir durch das vollkommene Opfer das alles zurücktreiben können. Wir müssen lernen, in der Waffenrüstung zu leben. Und das Wichtigste, wenn man das sich genau anguckt und guckt alles durch, dann sieht man etwas. Im Prinzip überwinden wir, ich vereinfache es einmal, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, sobald meine Seele in Christus ruht. Überwinde ich. Ich muss nur Ruhe. Das heißt, ich muss in Ordnung sein mit Gott, um das geht's. Der Kampf geht darum, dass ich in Ordnung bin. Und manchmal ist es nur eine Kleinigkeit, dass du 5 Minuten die Augen zumachst, dein Haupt neigst und sagst, Herr, ich habe gesündigt. Und du einfach hingehst und die Dinge in Ordnung bringst, wo du immer verdrängt hast. Das sind oft Kleinigkeiten. Und dann ist man wieder im Licht. Und dann ist die Seele wieder im Gleichgewicht. Und dann kann er mich nicht mehr angreifen. Aber nochmals, dass man das nicht vergessen. Alle diese Dinge tut der Teufel, um uns aus dem Gleichgewicht zu bringen, geistlich. Und dann schießt er die echte Sünde nach. Die schießt er immer erst nach. Zuerst kommt es aus dem Gleichgewicht fallen und dann schießt er die Sünde nach. Und wir müssen die überwinden, wenn er uns aus dem Gleichgewicht bringt. Die Überwindung, der Sieg passiert vorne. Wenn es schon aus dem Gleichgewicht geht, dann müssen wir überwinden. Oft, wenn wir mal in der Sünde stecken, ist es zu spät. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, danke dir, dass du in der Heiligen Schrift so klar sagst, du hast als Erster überwunden, durch diese Welt, mit all diesem Elend, mit ihrem teuflischen Finsternisbefall, mit ihrer Verlockung, mit ihrer Sünde, aber mit dem Strahlende, was uns so oft blendet, du hast es überwunden. Und wenn du überwunden hast, können wir überwinden durch dein Opfer. Danke dir für dieses vollkommene Opfer, dass wir in dir weit überwinden dürfen, dass wir Sieg haben dürfen, dass uns nicht aus dem Gleichgewicht bringt. Und du siehst jeden in unserer Mitte, der heute Abend hier ist, wo eventuell die Seele im Ungleichgewicht ist, wo irgendwo der Teufel reingeschossen hat mit seiner feurigen Pfeile. Lass uns das Böse überwinden. Lass uns den Bösen überwinden. Lass uns in allem Sieger sein, weit überwinden durch dich, durch dein vollkommenes Opfer, dem unser Herz dir zu Füßen liegt, in dem wir in Ordnung sind mit dir und durch dich mit dem Vater im Himmel. Gib uns Gnade, auch im Alltag, dir dem Lamme zu folgen, uns bewusst zu sein, dass man mit der Waffenrüstung, wenn man wirklich Herz, das in Ordnung ist vor dir, durch diese Welt gehen müssen. Und dann werden wir überwinden, dann werden wir alles erobern, dann wird die Fülle des Heiligen Geistes fließen in unser Leben. Und dafür danke ich dir. Aber ich bitte dich, erbarm dich uns und du wirst es tun. Amen.
Amen. Amen. Amen.